Ganz herzlich willkommen auf dieser 9. Folge von Tête-à-Tête und der letzten im Monat Mai. Schön, seid ihr wieder dabei. Heute mit einem grünen Ständerat aus dem Kanton Glarus. Er ist weiter auch noch Mitinhaber von einer Anwaltskanzlei und selber Rechtsanwalt und Notar. Merci vielmals für das angenehme und sympathische Gespräch und danke, habt ihr euch Zeit genommen für den Podcast Tête-à-Tête. Ich wünsche viel Vergnügen und los geht's an dieser Stelle mit Matthias Zopfi.
Ja, merci nochmal vielmal, nehmt ihr euch die Zeit für den Podcast Tête-à-Tête. Ihr habt es vorher gesagt bezüglich Richterwahl, was steht die nächste Session alles so an für euch? Ihr seid, soweit ich weiss, in der Gerichtskommission.
Genau, ja. Also in der Gerichtskommission sind wir im Moment gerade die Richterwahlen vorbereitet, zwei Sitze am Bundesgericht, die nicht mehr besetzt werden. Da hat es Rücktritt gegeben. Das ist ja die Bundesversammlung, die dort wählen. Und die Gerichtskommission ist eine gemeinsame Kommission zwischen National- und Ständerat. Also sind National- und Ständerat dabei, die die Vorschläge macht für die Bundesversammlung der Bundesrichter. Das ist immer interessant. Es gibt Anhörungen. Also die Kandidatinnen und Kandidaten werden abgelöst, präsentieren sich. Der Proporz darf man nicht unterschätzen. Der spielt eine gewisse Rolle. Also Parteiproporz. Untervertreten sind jetzt SP, wir, die Grünen und GLP, wenn es mir recht ist. Und dann ist immer so ein bisschen, spielt das eine Rolle oder, für die Kandidatur. Das ist ja ein Thema, das dann auch in der Justizinitiative ein bisschen aufgenommen worden ist. Mhm. Oder Richter und Parteien.
Und was für Fort, könnt ihr zu den Vorschlägen schon etwas sagen? Oder ist das noch...
Nein, da kann ich natürlich nicht viel sagen oder fast nichts. Die Namen sind natürlich vertraulich, die gehen auch nicht raus. Es gehen nur die raus, die dann wirklich vorgeschlagen werden.
Genau, klar.
Die anderen bleiben vertraulich. Aber was ich sagen kann, wir haben ausgezeichnete Kandidatinnen und Kandidaten. Also das ist beim Bundesgericht aber eigentlich immer so. Das ist natürlich durch das, dass das höchste Gericht ist, sind da das Kandidatenfeld immer sehr, sehr qualifiziert. Mhm. Also man muss nicht Angst haben, dass dann jemand wird, der nicht qualifiziert ist. Yeah. Aber es wird spannend. Also, man hat natürlich so die eigenen Favoritinnen und Favoriten. Und ja, dann ist es immer spannend, oder? Wie sich die auch präsentieren, wie die verschiedenen Faktoren gewichtet werden. Oder? Beim Bundesgericht spielt zum Beispiel immer das akademische Ausweis eine Rolle. Oder? Also, hat man Publikationen und so weiter. Aber auf der anderen Seite will man auch immer Leute haben, die so etwas der Praxis kennen, die wissen, wie es in den Kantonen läuft. Und da ist immer ein bisschen Spagat, oder? Dass man will ja nicht, dass Lausanne das Abgehoben ist von den kantonalen Gerichten, die ja durch sie beurteilt werden. Aber auf der anderen Seite will man auch eine gewisse Unabhängigkeit. Das ist immer recht spannend, dass es so den Ausschlag gibt. Und wenn man mehrere Sitze hat, wird es noch spannender, weil da kommen natürlich so ein bisschen, verschiedene Profile auch berücksichtigen.
Und das Schwierigste ist auch, ein gutes Mittelmaß zu finden, zwischen ja, in einem goldenen Weg zu finden, was genau. Verdreht, was... Ja.
Genau, das ist wie überall, der Mittelweg ist ein guter und da muss man irgendwie schauen, dass man da die richtigen Leute findet. Aber für morgen bin ich optimistisch, also wir haben wirklich gute Kandidaturen, mir als Sitz, also es wird sehr definitiv gut. Eine gute Auswahl
geben. Das würde ich sicher gerne sehen, wenn ihr da schon gute Vorarbeit geleistet habt. Genau. Dir persönlich seid ja Mitglied vom Ständerat und von der Grünen Partei. Jetzt zuerst mal zu den Grünen. Für was stehen die Grünen?
Also das Kernthema der Grünen ist schon immer gesehen und wird auch, denke ich, immer bleiben, ist natürlich Umweltschutz mit seinen ganzen Facetten. Oder? Klassisch, heute ist das sicher Klima, Thema Klima, Klimaschutz. Früher natürlich eher so der klassische Umweltschutz, Luftverschmutzung, Autobahnbau, AKW, das sind also die klassischen Themen. Ich würde sagen, innerhalb von dem Thema Umweltschutz wandelt sich ein bisschen, oder? Jetzt Pestizide ist jetzt ein aktuelles Thema, wo man vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so gesehen hat. Dafür gibt es heute weniger Demonstrationen gegen Autobahnen, weil einfach nicht mehr so viel gebaut werden, oder? Wie früher mal. Aber ich würde sagen, dass das, was die Grünen zusammenhält, was sie vereinigt, ist sicher das Thema Umweltschutz. Mhm. Und dann hat man, außerhalb von dem nehme ich wahr, dass man in der ganzen Schweiz, über die ganze Schweiz, über kantonale Partien, ein relativ breites Spektrum hat. Es gibt die, die eher von der konservativen Seite kommen, so von der bewahrend konservativen. Es gibt die, die eher von der liberalen Seite kommen. Bei vielen Fragen, das ist sicher jetzt auch mit den weiteren Themen, die für uns wichtig sind, Ehe für alle, ist eins, oder, wo die Grünen sich sehr einsetzen. Jetzt außerhalb vom Hauptthema Umweltschutz. Und da gibt es sicher die, die in der links von der SP sind, und da gibt es die gewissen Kantone, die in der nicht links von der SP sind. Ich gehöre jetzt eher zu denen, die nicht unbedingt den Linken Flügel
politisieren. Ja, du sagst, es ist eigentlich überhaupt, ja, nein, nicht überhaupt nicht, aber es ist eigentlich nicht ein klassischer Grüne, sondern eher ein sehr liberaler, eher noch bürgerlich orientierter zu einem gewissen. Ja, das sind ja fast der Einzige innerhalb der Partei, oder nicht?
Ja, es täuscht noch. Ich bin vielleicht ein klein, durch das, dass ich auch sichtbarer bin als Ständerat, nimmt man es vielleicht ein bisschen wahr. Mhm. Aber ich würde sagen, es kommt extrem auf das Thema drauf an. Wir haben wirklich auch in der Fraktion ein breites Spektrum, als man es vielleicht zum Teil von außen wahrnimmt. Und da gibt es natürlich immer wieder Themen, wo dann jemand, ja, wo vielleicht jemand anders, anderer Meinung ist oder eben eine andere Position in diesem Spektrum vertritt. Und es bin also nicht immer ich. Aber klar, ich sage jetzt so bei den Wirtschaftsthemen, dort bin wahrscheinlich ich schon der, der so klein wirtschaftsliberaler ist. Weil liberal sonst, also gesellschaftsliberal, sind die Grünen ja eigentlich seit jeher. Also dort bin ich jetzt nicht exotisch, bin sicher auch als gesellschaftsliberal zu bezeichnen. Aber bei wirtschaftsliberalen Sachen denke ich, bin ich schon eher ich, der so klein die eine Seite vom Spektrum vertritt.
Kommt es von eurem Hintergrund als der eigene Anwaltskanzlei, wenn ich mich nicht komplett täusche, mit zwei Partnern? Kommt das ein bisschen von dem Hintergrund, dass ihr dort ein bisschen wirtschaftsliberaler seid? Oder wie erklärt ihr das?
Ja, es ist noch eine gute Frage. Also, es ist vielleicht schon ein bisschen eher, was ich noch etwas sagen ist vielleicht auch der Hintergrund. Ich komme aus einer Gewerblerfamilie. Mein Vater hat das Spengler Sanitärgeschäft gehabt. Mittlerweile ist der Bruder Nachfolger, hat es übernommen. Das ist sicher etwas, was einem so ein bisschen prägt. Mhm. Oder dass man, in dem Sinn halt, so ein bisschen, wenn man selbstständig ist, oder, dann hat man relativ, sieht man relativ gut, wie schaffen, wie schaffen, weniger schaffen, wie steuern, weniger steuern, direkten Einfluss hat auf das, was man dann Ende Jahr vorig hat und sich etwas leistet oder nicht. Und das hat mich sicher gleich geprägt in dem Punkt. Das andere ist, dass im Kanton Glaris natürlich allgemein, dass man eher näher ist. Ich bin Gemeinderat, immer noch Vizepräsident von meiner Gemeinde. Ich bin dort für Finanz und Wirtschaft zuständig, also ganz Wirtschaftsförderung und dann auch Finanzen. Und das Finanzen muss man immer auf der Kasse hocken. Und das ist sicher auch etwas, was einem in dem Sinne ein bisschen prägen tut. Oder? Und dann halt der Austausch. Sie haben einfach auf dem Land, haben sie einfach eher, vor allem, ich denke, in der Ostschweiz noch mehr als an anderen Orten, ist so Selbstverantwortung und so wird schon eher grösser geschrieben. Und das tut dann natürlich mit diesen Leuten hat man auch zu tun, oder? Es ist auf dem Land. Also, wenn ich als Grüne nur würde mit Grünen zu tun haben, in meinem Dorf und in meinem Kanton, dann wäre ich ziemlich schnell einsam. Und so haben sie natürlich durch einen Austausch, haben sie vielleicht auch gewisse Positionen, die sie dann eher verstehen, als wenn sie aus einer Stadt kommen, oder? Wo auch ganz andere Abläufe hat, wo vielleicht ein anderes Wirtschaft oder Gesundheit hat. Also, ich würde sagen, so das Ganze zusammen, oder? Ist, was mich prägt. Ich bin grundsätzlich schon der Meinung, Schaffen ist etwas Gutes, ich arbeite selber auch gerne und man soll, wenn man arbeitet und wenn man sich einsetzt und wenn man mehr leistet, vielleicht auch als andere, soll man für das auch in dem Sinne etwas haben, auch auf der Wirtschaft.
Ja. Ja, weil eben, ich habe vorhin nachgeguckt, ihr kommt ja jeweils mit einem BDPler und einem FDPler aus Glarus auf Bern und ja. Und eben, man nimmt nämlich schon weniger wahr als jetzt so auf der Linie von Regularitz und Balthasar Blättli und mehr auf einer bürgerlicheren Seite. Aber mal, durch eure Erklärungen ist es ziemlich aufschlussreich, wie ihr das seht. Ja.
Es gibt da wieder Sachen, was wieder anders ist, oder? Ich sage manchmal, bei gewissen Themen bin ich dann wieder links von anderen Kolleginnen und Kollegen der Partei. Es ist sehr individuell und das ist ja das Schöne, wenn man sich eine eigene Meinung bildet, dann hat man manchmal den gleichen wie die anderen und manchmal andere. Aber eben, es ist schon so, wir haben einen super Austausch in der Fraktion, das muss ich sagen. Es wird auch sehr, meine Meinung wird auch sehr geschätzt und wahrgenommen. Und dann ist es halt manchmal nicht gleich und das ist, macht spannend.
Gehört ja dazu. Was, ja. Wo würdet ihr sagen, seid ihr eher in der linkeren Bandbreite?
Also sicher beim generellen Thema Umweltschutz, also jetzt nicht linker als Fraktion, aber sicher klar, gut, ist jetzt die Frage, ist das ein Links-Rechts-Thema, ist das eigentlich nicht, oder? Beim Umweltschutz bin ich sicher sehr konsequent auf Parteilinie. Fliegen zum Beispiel, das ist für mich, da sieht man vielleicht so in den Nuancen die Abweichung von der Grünen zu der SP, oder? Die SP, wo eigentlich bei Umweltschutzfragen schnell einmal der soziale Aspekt dort berücksichtigen, der bei mir jetzt weniger ist, oder? Ich finde, Fliegen ist kein Menschenrecht, oder? Das, ja, es müssen nicht alle fünfmal im Jahr können rumfliegen. Und das ist jetzt nicht unbedingt links, das ist jetzt eher ein Umweltschutzthema. Links würde ich sagen, es gibt so Themen, zum Beispiel als Anwalt sehe ich viel, Leute, die Mühe haben, oder, durchzukommen. Ein Thema, auch in der reichen Schweiz sind zum Beispiel alleinerziehende Mütter. Das ist ein Thema. Und dort gibt es wirklich Situationen, die sind nicht einfach und die Leute müssen wirklich jeden Franken mehr als zweimal umtrüllen. Und da bei so einem Thema kommt es ein, also das Thema IPV ist zum Beispiel die Prämienverbilligung, wo ich da schon eine sehr klare Position habe, dass man mehr machen müsste, dass man diesen Leuten nicht mehr unter die Arme greifen muss, also dort, wo es wirklich, in diesen Einkommenskategorien, wo es wirklich schwierig ist. Und dort merke ich, da habe ich, das ist jetzt, Bern hätte jetzt vielleicht das Thema noch nicht so gesehen, aber das Klare ist im Parlament, habe ich dann auch wirklich zum Teil linkere Positionen gehabt, als meine Kolleginnen und Kollegen, die gefunden haben, ja, wir müssen jetzt auch bei der IPV sparen. Ich bin da eher dafür gewesen, dort mitzumachen. Aber ich denke, sind so die Sachen. Und so, im Einzelnen, oder? Also, was ich sehr wichtig finde, ist jetzt wieder die Frage, ist es eine Linksanliegen oder nicht? Ich finde, eigentlich ist es halt, wäre es ein liberales Chancengleichheit, oder? Dass es wirklich jeder, das System durchlässig ist. Und da habe ich schon das Gefühl, das ist in der Schweiz nicht so gut gegeben, wie es eigentlich müsste. Ja. Die Frage ist, ist es ein Linksanliegen, aber ich finde, dort muss wirklich, also es kann nicht sein, dass jemand sozusagen die falsche Herkunft hat und nachher nicht vorwärts kommt und irgendwo anstößt. Das kann es einfach nicht sein. Was sicher auch ist ein bisschen erweitert, ist auch das Thema der ganzen Frauenpolitik. Ich bin selber keine Frau, darum ist es natürlich nicht so nach wie meinen Kolleginnen. Aber ich finde schon auch, das ist auch das Thema. Oder? Also die Zeiten, wo jemand einfach benachteiligt ist, was leider immer noch der Fall ist, was ich vielleicht als Jüngere noch nicht so gesehen habe, einfach weil sie eine Frau ist, das muss definitiv vorbei sein. Oder noch extremer natürlich bei anderen. Also es sollte nicht darauf ankommen, wie man selber tickt, was man für einen Hintergrund hat, was man für ein Leben führt, wie man sich verwirklichen kann.
Hey,
eben, auch das kann man als liberal anschauen, man kann es als link anschauen, ist mir eigentlich gleich, ich kann einfach die Haltung.
Ja, es sollte ja auch sein, dass man nicht immer so Wert legt auf das Parteidenken, sondern eben auch mehr auf... Man wählt ja euch als gutes Zielvertreter wie der Kanton Glarus, aber man wählt ja eigentlich euch als Person und dementsprechend wird man ja, dass ihr eure Anliegen vertretet und nicht unbedingt die Form der Partei. Wie seht ihr es jetzt zum Beispiel gut mit der, das finde ich auch noch spannend, was ihr dazu denken, mit der Trinkwasserinitiative, mit der Pestizidinitiative, die ihr vorher am Rand angesprochen habt?
Ich habe eigentlich gesagt, ich tue mich zu diesen zwei Initiativen nicht gross äusser jetzt im Abstimmungskampf, aber das mache ich auch nicht. Ich bin CO2-Gesetz engagiert, ich bin vor allem beim PMT engagiert, so Terrorgesetz, oder wie man immer will sagen. Zu diesen zwei Initiativen. Ich habe Verständnis für beide. Wir haben das Problem, was eben früher vielleicht die Luftverschmutzung war, oder, wo man so richtig wahrgenommen hat, wie da gelbe Räuchchen durch die Luft schwirren, ist heute eigentlich Pestizid, oder? Ein breites Problem. Bei mir, wo ich herkomme, nicht so ein grosses Problem, weil wir haben in der Landwirtschaft Milchwirtschaft und eigentlich kein Pestizideinsatz. Also, ich sage mal, bei mir, zuhinterst in den Kanton Glarus, in den Bergen, dort ist es relativ entspannt. Das ist auch ein Grund, dass ich mich jetzt nicht so extrem äussere da zu diesen zwei Initiativen. Und das andere ist, ich Also ich habe Verständnis für die Initiative. Jetzt, wenn man sie anschaut, ist natürlich die Trinkwasserinitiative ist in dem Sinn, habe ich jetzt das Gefühl, da kann man als Liberale gut Ja sagen dazu. Oder? Es ist ein Ansatz mit knüpften Direktzahlungen ohne Verbot. Finde ich an sich interessant, finde ich aber eine kleine Problematik, es ist nicht ganz konsequent. Ich finde auch, ich sage jetzt aus Umweltschutzsicht, habe ich das Gefühl, sie hat auch Mängel. Nämlich das, dass die eigentlich am stärksten betroffen sind, also die am meisten Pestizide einsetzen, die haben den grössten Anreiz. Bei denen sind die Direktzahlungen meistens relativ kleine Teil. Sie haben ja bei uns einen Bergbauer, oder? Mit Milchwirtschaft hat viel, viel höherer Anteil Direktzahlungen als einer, der im Mittelland im grossen Stil Gemüse produziert. Und da habe ich ein kleines Sorge, dass die Initiative dazu führen würde, dass die dann einfach verzichten auf Subventionen und im Prinzip dann alles machen. Jetzt kann man sagen, ja gut, eben als Liberaler kann man vielleicht sagen, das ist Jörg, das ist konsequent. Als Umweltschützer sage ich, das kann es nicht sein. Und darum sehe ich dort einen kleinen Mängel. Also ich bin so ein Spannungsfeld zwischen, ich verstehe das Anliegen der Initiative, ich sehe den liberalen Ansatz, aber auf der anderen Seite sehe ich, dass sie eben, wie die meisten Initiativen, vielleicht ein bisschen zu extrem ist oder die jetzt spezifisch der Nebeneffekt hat. Ich habe mich bei dem Trinkwasser im Parlament enthalten. Enthalten ist immer so ein bisschen Wischiwaschi. Ja, aber es zeigt richtig den Spagat. Jetzt Pestizid. Pestizid, finde ich, ist an sich konsequent. Das ist nicht der liberale Ansatz. Das ist Verbot. Aber irgendwo sage ich, wenn man etwas will, oder wenn man etwas nicht will, dann kann es der Ansatz mit Anreiz geben und er kann funktionieren, aber an gewissen Ort funktioniert er nicht. Also ich sage ein Beispiel, wenn man sagt, man darf bei Rot über die Straße kommen. Aber man muss einfach dann das Spital selber zahlen, die Krankenkasse zahlt das nicht, man muss Beerdigung selber zahlen und so weiter, oder? Dann funktioniert das ein Stück weit schon, aber jetzt bei dem Beispiel meine ich, die Eigenverantwortung funktioniert dann eben vielleicht nicht mehr, oder? Weil dann haben vor allem die nichts zu verlieren haben und die sehr viel haben, können sich dann die Eigenverantwortung oder können sich dann der Entscheid in dem Sinn leisten. Und die irgendwo in der Mitte sind, die können es nicht. Und das tut mir, ich hoffe, man versteht das Beispiel, ist bei den Pestiziden der Punkt, wenn man den Pestizid, wenn man den Einsatz oder wenn man ihn nicht, Verbot ist konsequent. Aber ich sehe natürlich auch, das muss ich sagen, es hat eine Übergangsfrist, es bräuchte die sicher auch, man müsste sicher da Lösungen finden und in der Umsetzung wäre ich noch anspruchsvoll. Von dem her, ich die Initiative nicht glorifizieren. Ich habe das Gefühl, es wäre sehr sportlich. Ich habe aber auch das Gefühl, die Landwirtschaft, die jetzt bei den Initiativen sehr auf Alarmzustand ist, das begreife ich auch, oder? Das ist Abstimmungskampf. Aber man darf es auch nicht zu viel hineinlesen. Meiner Meinung nach, unter dem Strich, sind die Initiativen ein Stück weit auch ein Aufrütteln, dass wir das Problem angehen müssen und eigentlich in der Hand hätten oder gehabt hätten mit der AP22+. Mit der Landwirtschaftspolitik, wo ich nicht begreife, dass der Bauernverband und seine Vertreter im National- und im Ständerat und Sympathisanten das schlicht und einfach Boden haben. Das haben sie einfach abgehört. Und da finde ich, da hat man kann so taktieren, oder? Man kann auf Tutti gehen und auf Powerplay, aber dann muss man sich auch vorwerfen lassen, dann muss man auch gewärtigen, dass da vielleicht einmal so eine Initiative durchkommt. Und mir wäre es eigentlich lieber, man würde irgendwo einen Kompromiss finden, wo dann vielleicht eher wieder Nähe bei der Trinkwasserinitiative wäre, nämlich, dass man sagt, schaut, wer die Landwirtschaft wird massiv vom Staat unterstützt. Ich stehe dahinter, ich finde das richtig, aus verschiedenen Gründen. Aber wir müssen jetzt einen Weg gehen, Weg von den Pestiziden. Und für das müssen wir die Zeit nehmen, die es braucht. Aber wirklich der Weg gehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich sehe bei welchen Initiativen die Mängel und ich sehe bei welchen Initiativen das Bedürfnis. Und finde, es ist noch spannend. Die zwei sind tatsächlich unterschiedlich, oder? Ich bin bei der Parolenfassung dabei gewesen von der FDP Glaris als Vertreter. Aber für das PMT, also ich bin das PMT vorstellen, habe natürlich auch die Diskussion mitbekommen. Pestizid 0 Stimmen, Trinkwasser mit einer Stimme Unterschied nicht angenommen. Oder bei der FDP in einem Landkanton. Da muss ich schon sagen, sehe ich, oder? Die Jungfreisinnigen sind total dafür gewesen. Da sehe ich, es ist schon etwas, wo man, wenn es jetzt nicht durchkommt, das Thema ist nicht einfach fort, oder? Und ich glaube, da muss die Landwirtschaft wirklich auch sich darauf einstellen und Antwort parat haben.
Ja, schon das Thema, das auch die Jungen durchaus beschäftigt. Also, das Trinkwasser, denke ich, ist den meisten Schweizer relativ heilig und wichtig und liegt am Herzen. Und darum habe ich das Gefühl, mal bei bürgerlichen Parteien so Resultatsstand.
Ja, ich denke es, oder? Und es ist ja so, wie Sie sagen, oder? Trinkwasser ist wirklich heilig, weil in der Schweiz können Sie praktisch jeden Brunnen können Sie trinken, oder? Wo haben Sie das sonst? Und das ist schon etwas, ein Höchstgut, aber wenn Sie dann nachher wissen, was alles drinnen ist und so, Grenzwert massiv überschritten, es gibt einem schon zu denken. Und wie lange das es hinhält, das muss ich sagen, das gibt mir auch zu denken. Das ist für mich als Glarner gar nicht so ein Thema gewesen, weil das bei uns, das Problem haben wir nicht, oder? Aber ich sehe das natürlich, und ich sehe auch den Gemeindeverband zum Beispiel, da gibt es sehr viel. Eben als Gemeinderat sehe ich das auch, Leute von der Wasserversorgung, oder? Was sich da Sorgen machen. Die machen, reissen sich ein Bein aus, um da saubere Wasserversorgung zu gewährleisten. Und am Schluss können sie nichts dafür, aber die Pestizide drinnen. Also, es ist sicher ein Thema, wo man irgendwo muss einen Schritt machen. Und ich finde es schade, dass man den Schritt nicht vor der Abstimmung gemacht hat. Jetzt kommt sie durch oder nicht, aber nachher wird es wahrscheinlich ein wirklicher Effekt.
Klar, ja. Also wenn sie durchkommt oder nicht.
Ich denke auf beide Arten, oder? Es ist, weil es wird eine höhere Zustimmung geben, mindestens bei dem Trinkwasser, denke ich. Wenn sie durchkommt, dann haben sie falsch gepokert. Wenn sie nicht durchkommt, dann muss man sagen, gut, dann wird sie aber eine Zustimmung haben, wo man nicht einfach umgeht. Oder es wird wieder ähnliche Vorstöße geben. Und darum finde ich, muss man wirklich, wie man es an anderen Orten ja gemacht hat, oder? In den 70er Jahren sind es die Abwasserreinigungsanlagen gewesen, Kehrichtverbrennungsanlagen in den 80er Jahren, oder? Auf diese Themen hat man in der Schweiz dann immer Antwort gefunden. Und das wird man müssen. Sonst ist es, kommt es nicht gut.
Das PMT noch mal ganz kurz, das lehnt ihr ab oder nehmt ihr das an?
Nein, ich lehne es ab.
Ja.
Ich bin, die einen sind eine ganze Stunde, weil ich ja innerhalb der Grünen Law and Order bin, aber nein, ich finde, das Gesetz ist eine totale Fehlkonstruktion. Gut gemeint, schlecht gemacht. Das Parlament hat da nicht gut geschafft. Ich glaube, ein Hauptgrund ist, ohne dass ich jetzt, ja, es klingt jetzt ein bisschen nicht ganz anständig, oder nicht, aber das Gesetz ist ja in der sicherheitspolitischen Kommission gewesen und nicht in der Rechtskommission. Und ich glaube, man hat da viel zu stark, ich bin in der sicherheitspolitischen, darum bin ich dabei gewesen, aber man hat viel zu stark auf Sicherheitsaspekt und hat über das Ziel rausgeschossen. Und mit dieser Definition, die das Gesetz zugrunde liegt, das nützt überhaupt nichts. Oder? Das bringt, für mich ist eigentlich die Aussage zu diesem Gesetz ist weniger Freiheit, weil es ist einschränkend, es tut Grundrechte einschränken, es tut massiv Ausdehnung von Massnahmen, polizeilichen Massnahmen und gleichzeitig nicht mehr Sicherheit. Und normalerweise haben sie ja den Spagat Sicherheit, Freiheit, haben sie noch häufig. Aber wenigstens einmal müsste es gut sein, die Waagschale unten, oder? Aber das ist in dem Fall nicht der Fall. Beide Waagschalen sind oben, weil es hat mir noch niemand erklären können, was es soll bringen, wenn man einen für ein halbes Jahr irgendwo unter Hausarrest stellt und nach einem halben Jahr muss rauslassen. Ist der plötzlich, der ist ein Terrorist und nach einem halben Jahr ist plötzlich keiner mehr, oder wie soll das funktionieren? Oder es hat mir auch noch niemand können, es kennt immer die Beispiele, sorry, wenn ich lang, aber ich finde das Thema, und ich muss wirklich sagen, das PMT, finde ich, kommt leider viel zu kurz in dem Abstimmungskampf, dass es eigentlich um sehr viele schweizerische Werte auch geht. Jetzt muss man sich mal vorstellen, es kennt immer die Terroranschläge, Morsch, Tessin, oder? Und die sind schrecklich, oder? Die müssen wir verhindern. Aber wenn jemand, wo auch, da sind häufig auch psychische Probleme dabei, wenn so jemand auf die Straße rausgeht und jemand niedersticht, dann kann er das auch mit der Fussfessel machen. Der einzige Unterschied, was sie haben, sie können nachher den Weg nachzeichnen. Zeichnen, was er gemacht hat. Er kann aus dem Hausarrest ausbrechen. Er kann auch, wenn er eine Meldepflicht hat, kann er das machen. Das heisst, sie wünschen mit dem, tun sie eigentlich, ich komme wieder mit einem Ampelbeispiel, oder? Es ist wie wenn sie sagen, wir wollen Raser verwünschen und bestrafen und sie stehen neben einer Fußgängerampel, dann verwünschen sie 100 pro Tag, die bei Rot drüber gelaufen sind. Man könnte die bestrafen, aber die sie wirklich wollen verwünschen, verwünschen sie nicht. Und das finde ich, das Gesetz verdient es noch einmal eine Chance bekommen im Parlament, dass man es so machen kann, dass es funktioniert. Ich bin nicht so optimistisch, aber ich sehe gleich, dass es so ein finde ich spannend, vor allem bei den Jungparteien, kommt so ein Fahrt rein, und zwar breit, oder? Also junge Röne, Juso, Jungfreisinnige. Die FDP Glaris hat relativ klares Nein beschlossen. Ich war ganz begeistert, dass ich das überzeugen kann. Aber haben die Jungfriesinnigen haben natürlich massiv geholfen dort. Und ich finde es spannend, dass gerade die Jungen dort irgendwo die Grenzen sehen, oder, wo man da überschreitet. Das finde ich extrem spannend, wo bei den Eltern, also aus meiner Sicht eben, ich bin kein Liberaler, ich bin nicht bei der FDP, aber aus meiner Sicht für das Gesetz kann man als Liberaler eigentlich sein. Ich weiss nicht, wie sie es sehen. Ich glaube, sie sind Jungfriesinnigen, oder?
Das hat
er auch. Habe ich noch gesehen, aber ich weiss nicht, wie sie es sehen, aber für, aus meiner Sicht kann man als Liberaler nicht für das Gesetz sein.
Das hat er einfach auch gut herausgefunden. Ja, ich finde es schwierig. Ich bin ehrlich gesagt hin und her. Also ich finde, mehr Sicherheit soll natürlich sein, aber auf der anderen Seite sehe ich auch die Aspekte, die ihr aufgezählt habt. Und entweder würde ich mich vermutlich enthalten oder es ablehnen. Ja. Genau.
Lehnen Sie es ab, dann nehmen wir es noch einmal in die Kommission und machen es nächstes Mal besser.
Dann könnt ihr noch mal dran,
haben Sie am Schluss das Gesetz.
Dran arbeiten und dann gibt es auch noch ein gutes Gesetz.
Genau.
Wie sieht es mit dem Thema EU, weil die Grünen in die EU, oder wie steht ihr da dazu?
Also ich denke, bei den Grünen gibt es verschiedene Haltungen zu dem Thema EU-Beitritt. Ich denke, die Mehrheit ist europafreundlich, würde ich sagen, heute die Klarmehrheit. Interessant ist ja da, 1992 beim EWR sind die Grünen bei der Gegnerseite gewesen. Heute wären wir vielleicht manchmal froh, wir wären damals in EWR gegangen, aber ja, wenn wir das Rahmenabkommen so anschauen. Ich persönlich bin gegen EU-Beitritt. Aber für gutes Verhältnis zu der EU. Und zwar auch ein gutes Verhältnis, das gewisse Sachen kostet. Also, ich habe nicht das Gefühl, wir können nicht in der EU sein und gleichzeitig dann überall voll profitieren. Man muss schon sehen, wir haben mit den BRICS-Staaten, was ist das? Brasilien, Russland, Indien, China, glaube ich. Inklusive China, da sie mich nicht darauf behaftet, aber mindestens vor ein paar Jahren war das so, haben wir weniger Handel als mit Baden-Württemberg allein. Und da sieht man schon, wir sind eine Handelsnation. Oder? Die Schweiz, meine Kanton Glaris auch, oder? Ist Export, ist immer Industrie, ist immer Export und Handel. Wenn man das anschaut, dann muss man sagen, wer das Gefühl hat, wir können mit der EU irgendwie Ärger riskieren, der hat nicht verstanden, von was das wir seit 200 Jahren leben. Aber der Beitritt ist für mich heute kein Thema aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist der politische. Die EU ist aus meiner Sicht, würde ich viele Sachen, ich komme aus einem Landsgemeindekanton, oder? Ich habe einfach Angst, dass wir zu viel würden, ich bin absoluter Föderalist, oder? Ich habe Angst, dass wir zu viel müssten abgeben, zu viel Souveränität und das Verständnis bei der Bevölkerung und das, was in der Schweiz noch mehr als Andersort ist, dass man sich mit der Politik irgendwie identifiziert. Jeder Schweizer ist ein Politiker, oder? Dass man das auf das Spiel setzen würde. Und das andere ist, ich habe das Gefühl, man sieht es bei gewissen Themen, heute haben wir gerade eins, Schengen ist immer wieder eins, Flüchtlingspolitik ist ein Thema, oder? Die EU ist schnell gewachsen mit der Osterweiterung. Aus dem Aspekt, wo die EU eigentlich dafür da ist, nämlich Frieden zu Europa gewährleisten nach dem Zweiten Weltkrieg, verstehe ich das. Aber auch aus dem Aspekt, wir wollen das Gegengewicht gegenüber USA, China und den grossen Volkswirtschaften haben, verstehe ich das auch. Aber ich glaube, mit dem Wachstum, bis sie dann Ungarn und Luxemburg auf den gleichen Nenner bringen, oder das Schweizer politische System mit dem polnischen, oder die Schweizer Wirtschaft mit der rumänischen, das sind halt schon sehr grosse Spagate. In der Schweiz hat man das schon auch, oder? Wir haben auch Jura und Zürich sind nicht gleich wirtschaftsstark und haben nicht einmal die gleiche Sprache, aber ich habe das Gefühl, in der EU hat man schon, man hat wirklich zum Teil auch Entwicklung, aber sehr richtig autoritäre Regime gehen, wo ich das Gefühl habe, das ist schwer zum Zusammenheben. Und das macht mir heute ein bisschen Sorgen, oder? Aber ich sage, als Friedensprojekt ist die EU ja bis jetzt eigentlich erfolgreich, oder? Konflikt zwischen den EU-Ländern ist eigentlich ausgeschlossen, weil sie so verhängt sind miteinander. Aber ja, darum sage ich im Prinzip nichts Schlechtes gegen die EU, aber ich will nicht dabei sein.
Ja. Mal, merci für die Ausführungen. Wie sieht es denn mit Grün und einer Wirtschaft, einer Planwirtschaft, sonst irgendeiner Wirtschaft? Also wie sieht eine Wirtschaft vor, wie würde eine Wunschwirtschaft von euch, die sieht auch ein bisschen anders aus als die von den Grünen, sonst aussehen?
Ich bin nicht so sicher. Ich meine, der geht sicher bei den Grünen auseinander. Also was ich sicher nicht dafür bin, ist Planwirtschaft. Wenn man ein bisschen historisch interessiert ist, dann findet man ja relativ schnell heraus, dass das Experiment die Evil-Sitos ist. Obwohl, es ist interessant. Im Studium habe ich, ich bin ja Jurist, oder? Und wir haben aber ein bisschen Wirtschaft, hätten wir ja dann auch gehabt. Oder müssen machen. Und unser Dozent dort hat eigentlich immer gesagt, er war schon ein bisschen älter Semester gewesen, und der hat gesagt, wo er ganz jung war, ich weiss nicht mehr, war es in den 70er oder in den 60er Jahren gewesen, auf alle Fälle, der wäre alt, aber ich weiß ja schon ein paar Jahre her, auf alle Fälle, der hat immer gesagt, du, ist das nicht so klar gewesen, dass Planwirtschaft nachteilig ist, oder? Da hätten wir eigentlich, im Osten sind sie extrem vorwärts gekommen. Am Anfang, oder? Abgehängt worden sind sie nachher so in den 80er Jahren, oder? Wo sie dann nicht mehr nachher haben mögen. Wo sie dann haben müssen 10 Jahre auf ihr Auto warten und Bananen haben sie überhaupt nicht gekannt. Aber vorher, ich meine, in Zeiten, wo meine Eltern aufgewachsen sind, hat man in der Schweiz Bananen auch nicht gekannt. Also, mal, man hat sie gekannt, aber so meine Eltern, so normale Einkommens aus kleinfacherer Familie, die haben auch keine Bananen gegessen. Also, eigentlich die Entwicklung ab irgendwie ab den 60er Jahren ist nicht mehr nachgekommen. Davor ist es nicht so klar gewesen. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, Planwirtschaft funktioniert einfach nicht, weil man darf nicht unterschätzen, wie viel Menschen leisten können, wenn sie sich können, auch wirtschaftlich und auch sonst gesellschaftlich verwirklichen. Und bei jeder Planwirtschaft tun sie Leute einschränken in der Verwirklichung. Und da muss ich sagen, darum bin ich eigentlich absoluter Befürworter für die Marktwirtschaft. Aber man hat, das war in Deutschland, das ist auch in der Schweiz, oder? Man hat vor 150 Jahren, hat, man kannte klar, das ist ein gutes Beispiel, man hat wirklich Marktwirtschaft gehabt, pur, also so, wie es die Libertären vielleicht wollen, oder? Also wirklich einfach ungebremst, Manchester. Und dann hat man angefangen, eine soziale Marktwirtschaft daraus zu machen. Kantaglaris hat das erste Fabrikgesetz gehabt, Kantaglaris hat auch die erste AHV-IV gehabt, das ist nachher auf Bundesebene überwunden worden, wir sind immer noch stolz auf das. Wieso haben wir das gehabt? Weil Kantaglaris ist bis heute übrigens der höchst industrialisierte Kanton der Schweiz, relativ gesehen. Und man hat einfach gesehen, wie grosse Not das da gibt. Und wenn es einmal eine Wirtschaftskrise gegeben hat, was mehrere gegeben hat, im Glarnerland in dieser Zeit, dann haben sie einfach extreme Notsituationen gehabt. Also hat man gemerkt, wir müssen irgendwie den sozialen Aspekt reinbringen. Und ich glaube, das ist auch ein grosses Verdienst von der Sozialdemokratie, dass man das geschafft hat, im 20. Jahrhundert unsere Marktwirtschaften zu sozialen Marktwirtschaften zu machen und damit eigentlich den Wohlstand nicht voll gleich zu verteilen, was auch nicht nötig ist, aber so zu verteilen, dass einerseits jeder sich noch verwirklichen kann, jeder kann reich werden, jeder kann auch wieder arm werden, aber gleichzeitig hat man irgendwo Ausgleich, dass alle profitieren. Und heute würde ich sagen, ich meine, in der Schweiz, sogar weltweit, es ist nie so vielen Menschen so gut gegangen wie heute. Mhm. Und jetzt kommt der Aspekt, wenn ich sage, was ist für die Zukunft? Das ist die grüne Wirtschaft. Das ist eben genau die grüne Marktwirtschaft. Der soziale Aspekt ist im 20. Jahrhundert wichtig gewesen. Oder das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert vom Liberalismus, das 20. das von der Sozialdemokratie, das 21. ist das von der ökologischen Bewegung. Weil sie heute eine Marktwirtschaft machen können, aber sie müssen externe Kosten internalisieren. Das sind also die Stichworte. Sie müssen Umweltverschmutzung, Belastung von unseren Ressourcen muss einen Preis haben. Das funktioniert. Diese Sprache kommt Marktwirtschaft reden. Oder? Und wenn sie das nicht, das CO2-Gesetz ist für mich ein Beispiel, oder? Wo sie sagen, ja, Fliegen hat einen Preis. Treibstoff hat einen Preis. Es ist nicht so, dass man den einfach künstlich tief hält. Und wenn sie das machen, dann glaube ich, dass man immer noch eine Marktwirtschaft hat, aber dass sie begrüner wird. Das umweltbewusste Verhalten sollte sich lohnen und nicht eine Strafe sein. Und jetzt sage ich als Beispiel, wenn Sie als, wir haben im Kanton Glaris eine Kalkfabrik, die dort Kalk brennen, oder? Abbauen, Bergwerk und nachher brennen. Dort automatisch hat die einen enormen CO2-Ausstoß, einfach produktbedingt. Oder? Der Kalk, den Sie brennen, hat einfach nur schon vom Produkt her dort CO2 abgeben. Wenn Sie gleichzeitig noch Schweröl brauchen, zum Brennen, dann gehen Sie noch einmal ab. Die haben jetzt investiert, mittlerweile können Sie es mit Gas machen, wo ein Biogasanteil drin hat. Jetzt überlegt sich vielleicht so eine Kalkfabrik, zum CO2, also wenn Sie die Kalkfabrik haben und die Kerchverbrennungsanlage im Kanton Glaris, wenn Sie die zwei CO2-mässig neutralisieren, dann haben Sie den Kanton Glaris praktisch schon CO2-neutral. Das sind enorme Emittenten. Mhm. Jetzt die Kalkfabrik sagt, wir machen eine Abscheidungsanlage. Das zum Beispiel, oder? Also sozusagen, nach dem, wenn man jetzt beim Auto wäre, nach dem Auspuff etwas anhängt, ein Katalysator. Solange das nur kostet, gibt es keinen ökonomischen Anreiz, um das zu machen. Sie können es machen aus Reputationsgründen, aber die Kalkfabrik geht nicht, der Kalk kaufen sie nicht im Migros, oder? Also es sind Grosskunden, die interessiert das nicht so viel, solange es nicht politisch ist oder solange es nicht irgendwo ein Thema wird. Also haben sie keinen Anreiz, um das zu machen. Und so Sachen müssen aus meiner Sicht den Preis haben, beziehungsweise einen Vorteil. Dass die Firma sagt, wir wollen das, es ist für uns auch ökonomisch, marktwirtschaftlich betrachtet, ist es richtig, wenn wir das CO2 dann sammeln und zurückgewinnen. Und da finde ich, da haben wir schon noch das CO2-Gesetz, ist für mich ein Anfang. Man kann über die Details von dem Gesetz diskutieren, aber es ist, finde ich, mit, auch mit der Lenkungsabgabe, mit der Rückvergütung, es ist recht ein marktwirtschaftlicher Ansatz, um dem Problem zu begegnen. Oder? Und das ist eigentlich das, was ich finde, das ist die Wirtschaft der Zukunft. Dass nicht, wir dürfen viel zu lange Strukturen aufrechterhalten, die nicht mehr gerechtfertigt sind. Und das ist auch nicht Marktwirtschaft, oder? Also heute, es hat einmal grosse Schreibmaschinenfabriken gegeben, in ganz Europa, oder? Die sind relativ schnell sind die eingegangen. Und heute gibt es noch ein paar Spezialisten, die Schreibmaschinen machen. Das, für mich gibt es heute noch zu viele Schreibmaschinenfabriken. Also jetzt, ich meine es jetzt bildlich gesprochen. Oder? Es gibt noch zu viele Wirtschaftszweige, die wir künstlich am Leben behalten, wo wir eigentlich schon längstens sollten für etwas Neues sein. Und dort braucht es Innovation, dort braucht es auch Bildung. Mir ist es schon am liebsten, wenn man den Ansatz hat, dass die Leute sich, Firmen sich freiwillig umpolen. Aber da muss man ganz ehrlich sein, ohne Druck von der Gesellschaft und ohne politischen Druck, tun die meisten Leute, auch ich, auch sie, die meisten Leute sind in der Grundhaltung, was das persönliche Leben angeht, konservativ. Und dann zu lange an Bewertung festhalten und nicht den Schnitt machen. Und auch unsere Firmen, die sind da nicht anders. Und darum braucht es einen gewissen Druck aus der Politik, finde ich, ist richtig. Aber nicht, dass Politik entscheidet, was Innovation ist. Das will ich nicht. Weil wir sind Politiker, das ist ein Handwerk, ist spannend. Aber Politiker sind nicht, sind weder Zukunftsforscher noch Ökonomen, oder?
Ja.
Das ist so meine Haltung, oder? Ist jetzt, ja, also das ist die grüne Marktwirtschaft ist eigentlich mein Traumszenario.
Ja, es ist sehr spannend, was du sagst, weil eben sonst von den Grünen hört man sehr, sehr andere Ansätze, unter anderem. Also das schließt ja nicht jede Planwirtschaft aus. Eure Äußerungen finde ich eigentlich sehr plausibel, dass wir zu bequem sind bezüglich Film und lieber unsere alten Routine bleiben, anstatt irgendetwas Neues zu unternehmen, würde ich genauso auch unterstützen. Und zusammengefasst, im Gegensatz zu den anderen zwei Initiativen, ist, glaube ich, im CO2-Gesetz ein klares Ja von eurer Seite in dem Fall.
Sehr klar, ja.
Etwas, was auch CO2 ausstößt, ist die Armee. Ihr seid ja selber in der Armee gewesen und habt dort sogar die ein oder andere Funktion noch gehabt, bis ihr, glaube ich, seid Ständerat geworden. Wie sieht eine Armee grüner aus, grün aus, eine grüne Armee? Wie funktioniert das?
Zuerst zu meiner Funktion. Also ich bin, um das offenlegen, ich bin Soldat. Ich bin nach wie vor eingeteilt, obwohl ich als Soldat eigentlich schon längstens pensioniert wäre. Ich sage nachher wieso. Ich bin Richtstrahlgerätmechaniker, absolut Exot, als Jurist bei der Richtstrahlgerätmechaniker, aber es war immer spannend gewesen mit Elektroniker und Informatiker und so, haben wir zusammen schon. Ich bin Richter gewesen am Militärappellationsgericht, das ist die zweite Instanz von der Militärjustiz. Als Richter sind sie Truppenrichter, das heisst, sie sind nicht Angehörige der Militärjustiz, sie kennen von den Truppen und darum bin ich immer eingeteilt geblieben als Soldat. Bin aber im Prinzip nur noch an das Gericht gegangen. Ich habe viele Ämter und das ist das Einzige, was mit Ständerat nicht kompatibel ist. Das habe ich müssen abgeben.
Aha, okay.
Aber ich bin immer noch eingeteilt, ich habe noch nicht abgegeben. Das heisst, meine Sachen sind noch daheim, aber ich bin jetzt nicht mehr im Militär. Dann, wie gesagt, grösses Militär. Aber die meisten von meinen Kolleginnen und Kollegen sind sicher für die Abschaffung von der Armee. Und ich muss sagen, ich habe für das an sich auch viel Verständnis, auch wenn ich selber nicht für die Abschaffung bin. Weil man muss sich heute natürlich schon fragen, was ist die Bedrohungslage, rechtfertigt Bedrohungslage von heute noch ist der Mitteleinsatz der richtig, wenn wir unser Geld für die Armee ausgeben. Panzer zum Beispiel, oder? Panzerschlachten werden wir wahrscheinlich, sogar wenn wieder ein Krieg ausbrechen würde, was ich jetzt nicht glauben würde, wahrscheinlich nicht mehr bei Panzerschlachten austreibt, wie der Zweite Weltkrieg und so. Das heisst, ich habe Verständnis für das, dass man konsequenterweise die Armee abschaffen will. Wenn man sie aber nicht abschaffen will, wie macht man sie grüner? Das eine ist der Umweltschutz in der Armee, wo ich das Gefühl habe, die Viola Amherd dort dem Höchstgericht beimessen, also bei Bauten. Wir haben ja immer die Rüstungsprogramme, wo wir auch Bauprogramme sehen. Und dann ist der Eindruck, dort man sehr darauf schauen, dass man Photovoltaik nutzen dort, dass man sanieren dort. Jetzt auch in Duro zum Beispiel hat man den neuen Motor wieder installiert, bei dieser, ich weiss jetzt gar nicht, was das Fachwort ist, Kampfwertsteigerung, ist es jetzt nicht gerade beim Duro, aber bei dieser Sanierung von diesen Duros auf jeden Fall, tut man schauen, dass die neuen Motoren weniger Most brauchen und so weiter. In der Armee kann man das natürlich auch gut überwachen, weil sie haben über alles Zahlen, oder? Also sie haben recht gut, eben, die Armee ist ja ein bisschen Planwirtschaft, darum können sie es recht gut überwachen. Das ist das eine. Und mit der Armee selber, was ich mich über die frage, ist, viele Leute, ich habe sehr viele Freunde, die in den Zivildienst gewechselt haben. Und das ist ihr gutes Recht. Ich finde auch nicht, dass man denen eine Hürde in den Weg stellen. Ich finde das genau falsch, oder? Die Armee sollte zeigen, wo sie etwas bietet. Und nicht den Zivildienst restriktiv machen, dass man die Leute sozusagen nötigen, zum bleiben, weil es halt schwierig ist, zum wechseln. Und etwas bieten können, sind neue Sachen. Ich finde zum Beispiel das Thema Cyber finde ich interessant, oder? Die Cyber-RS könnte man noch ausbauen, weil das sicher eine Bedrohungsform ist, die in Zukunft mehr kommt. Und was nicht falsch ist, auch für die Wirtschaft, oder? Das ist ja der grosse Vorteil der Armee, oder ein Vorteil ist, bei den Motorfahrern, oder? Zum Beispiel, da bildet die Armee ein Stück weit auch Leute aus, die nachher in der Wirtschaft, die Studenten, die Motorfahrer sind, können nachher irgendwo arbeiten, oder? Haben immer hier den Lastwagenausweis. Und das tut mich bei dem Cyber-Thema gleich, oder? Die Armee könnte dort auch Ausbildung mal machen, die nachher im Zivilen etwas nützt. Ganz Cyberkriminalität ist nämlich ein riesiges Thema. Und das andere, was ich mich immer frage, aber ich habe die Lösung noch nicht ganz gefunden. Wieso muss jemand, ich zum Beispiel als Richtstrahlgewerbmechaniker, ich habe ja auch einen Tarnanzug an. Und ich habe auch das GT anhaben. Und ich habe auch das Gewehr hinten drauf haben. Bei uns war es dann so, bei gewissen Einsätzen hat man das Gewehr gar nicht mehr mitgenommen. Jetzt, für mich ist das nicht ein Problem, aber es kann ja sein, dass jemand mit dem Mühe hat. Gerade die Funktionen wie ein Richtstrahlgewerbmechaniker, irgendein Cybersoldat und so weiter, könnte ja theoretisch ein blaues Gewändchen haben. Blaue Uniform, müssen nicht unbedingt den Tarnanzug haben, der halt schon ein bisschen militärischer aussieht, und würde die Funktion genau gleich machen. Sanitätssoldaten, oder? Klar, im Ernstfall wären die empfehlt, aber auch dort, oder? Ich könnte ja theoretisch irgendwie anders den. Ich finde dort, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie, es kommt ja dann immer, ja, Armee ist kein, oder RS ist kein Ferienlager, aber ich finde, an gewissen Orten könnte man mal hinterfragen, muss es so auf diese Art militärisch sein, weil ich habe das Gefühl, dass dort viele Leute auch abschrecken. Mhm. Wenn es um die Aufgabe wird gehen, sie lernen viel in der Armee und sie können in der Schweiz rum, das darf man nicht vernachlässigen. Ich habe gewisse Regionen von der Schweiz nur dank dem Militär gesehen. Ich finde, die Aspekte sind ja positiv und sie lernen dann mal mit 12 anderen irgendwie in einem Zimmer schlafen. Haben auch nicht mehr alle einfach so, oder? Aber wenn man das, oder? Das könnte man auch haben, wenn es ein klein wenig militärisch zu einem Gehör. Aber es ist so ein bisschen, es wird immer Truppen geben, oder? Panzergrenadier werden jetzt nicht gerade im blau-weiß gestreifelten Trainer kommen, das ist mir schon klar. Aber an gewissen Orten könnte man vielleicht dort das ein bisschen, ich sage so ein bisschen, Armee und Zivildienst wie ein Stück weit ein klein aufeinander zu bewegen. Aber ich weiss, es ist ein schwieriges Thema, weil am Schluss sagt natürlich der, der überzeugt ist vom Zivildienst, der sagt, ich will eben genau mit dem Laden nichts zu tun haben. Und ich will ja nicht Etikette schwindeln. Nur weil nachher die Uniform nicht mehr tarnfarbig und militärisch aussieht, ist es ja trotzdem noch ein Militärapparat. Also, schwieriges Thema. Aber irgendwie schwebt mir so ein das vor, dass man dort eben wie könnte, so ein modernere Armee, die weniger auf Tarn und auf militärisch ist. Weil ich glaube, heute eben, also weder Panzerschlachten noch, dass wir in den Wäldern noch die grossen Kämpfe austragen in Zukunft. Ja, sei mal dahingestellt. Ich glaube es nicht. Oder ich glaube, der Kampf der Zukunft findet im Internet und so statt. Vielleicht noch in der Luft, aber nicht unbedingt in unseren Wäldern.
Ja, und dass die Armee halt nicht so nachhaltig ist, sondern gewissen, wenn man Armee will, muss man es halt noch akzeptieren.
Ja, eben, es ist halt, wenn man, also umweltschützerisch gesehen wäre es das einfach, oder würde man sagen, keine Armee ist sicher auch umweltschutzmässig, weil ich meine, ein Kampfjet fliegt jetzt halt nicht mit Elektro, das ist jetzt halt einfach so, oder? Und das sage ich, das ist sozusagen der Preis, den man zahlt, aber dass man sich im Rahmen von dem, was möglich ist, so gut wie möglich bemüht, finde ich, ist extrem wichtig, oder? Ja. Und ja, die ganze Entwicklung, ich habe das Gefühl, mit dem Korkommandant Sösli, also mit dem Chef der Armee, ist ja, sage ich jetzt, ist ein bisschen frischer Typ, oder? Ist, kommt aus der Privatwirtschaft, bringt ein bisschen, also ist immer Militär, höher Militär gewesen, aber Miliz, zum Teil Militär, und bringt so ein bisschen modernere Ansichten auch auf Organisation rein. Weil ich sehe schon als Mitglied von der SIG, sieht man schon, die Armee ist natürlich apparat. Also, ich sage jetzt nicht gerade Staat im Staat, weil das, ich will jetzt nicht mit den autoritären Ländern vergleichen, was es so ist. Aber es ist schon ein Apparat, wo irgendwo, das, was ich vorher gesagt habe, konservativ und sich selber hinterfragen, das hat wie wir alle auch die Armee. Mhm. Und das ist ja gross. Und dort geht es hinterfragen halt noch ein bisschen länger. Und dort habe ich schon das Gefühl, wäre noch das eine oder andere möglich. Aber mal schauen, also, ich persönlich finde eben, unser System mit der Milizarmee, jeder muss gehen, hat noch irgendwo etwas Demokratisches und hat noch irgendwo etwas von ja, gemeinsam für die Funktion, die ich finde, braucht es, oder? Halt noch ist. Was ich persönlich machen würde, ich finde eigentlich, wäre das richtig allgemeine Dienstpflicht. Ja. Frauen und Männer müssen nicht Militär sein, sondern Zivildienst und so weiter. Das wäre eigentlich konsequent, aber da hoffe ich jetzt, dass nicht alle von meinen Kolleginnen und Kollegen da zuhören. Die einen würden vielleicht sagen, er ist recht. Und ein paar wären vielleicht ziemlich schockiert.
Es ist sehr erfrischend, euch zuzuhören. Ich sehe Teilsachen oder einige Sachen sehr ähnlich. Jetzt gibt bezüglich Zivildienst, Militär, finde ich auch, sollte das Militär einen Schritt machen und attraktiver werden und nicht der Zivildienst verunmöglicht werden. Und genauso mit der Dienstpflicht, nicht der Wehrpflicht für Mann und Frau, sondern einfach eine Dienstpflicht für alle. Es kann ja ein Dienst im Altersheim sein, für Frauen auch. Dienst irgendwo, es gibt einige Sachen, die wir früher oder später vermutlich sowieso werden brauchen, weil es immer wie weniger Pflegende gibt. Und es geht immer viel zurück, habe ich das Gefühl. Genau. Es ist schönes Wetter draus. Die spielen Tennis. Geht es heute Abend noch mit einem Kollegen aus dem Parlament eine Runde Tennis? Oder wie sieht es bei euch aus?
Nein, gibt es nicht. Weil ich gar nicht so weiss, wer alles zu Pferd ist die Woche. Und ich habe noch nie mit einem vom Parlament Tennis gespielt, aber ich weiss, der Andrea Caroni, der ist Tennisspieler. Also mit dem kennt ich wenigstens.
Ja, Diana Gutjahr spielt, glaube ich, Tennis.
Okay, ja. Ja, das ist gut. Nein, es gibt auch einen Tennisclub Bundesliga, also so informell ein Treffen, aber ich habe noch nie kennen gehen. Aber ich weiss, es ist der Caroni, der mich halb eingeladen. Eigentlich ist jede Session gibt's ein Tennismatch oder ein Tennistreffen. Jetzt Corona-bedingt ist es ein paar Mal nicht gewesen und die ersten Mal habe ich mich kennengelernt. Wobei ich muss dann noch sagen, zur Offenlegung, ich bin Präsident von einem Tennisclub, bin ja mit der Jungfrau zum Kind gekommen, zu einem Präsidium, ich bin kein guter Tennisspieler. Also vom Präsidium darf man nicht auf Feigheit auf den Platz schliessen.
Ja, die tut sicher untertreiben.
Nein, fast nicht wirklich bei dem Thema.
Herr Zopfi, danke
vielmals. Ich finde es trotzdem ist schön. Tennis ist schön.
Sehr schön sogar. Und dem Roger Federer natürlich wieder zuzuschauen, auch sehr.
Das ist, und der ist besser als ich, das kann ich sagen.
Ja, es ist schwierig, besser als er zu sein. Herr Zopfi, danke vielmals für eure Zeit.
Gerne geschehen. Hat mich gefreut, ja, es war spannend.
Danke für die spannenden und vielseitigen Ausführungen. Und ich wünsche euch weiterhin gute Zeit und vor allem auch gute Session.
Ja, danke und Ihnen auch alles Gute und viel gute Podcasts wünsche ich.
Macht's gut!
Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich sagen, macht's gut, genießt das schöne Wetter und bleibt gesund. Es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört, was heisst Podcast tête à tête.